Daniel Hope und Sebastian Knauer waren das mit dem Scherzo für Klavier und Violine in C-Moll von Johannes Brahms. Dieses Scherzo ist der dritte Satz der berühmten FAE-Violinsonate, die dem Geiger Joseph Joachim gewidmet ist. Ein Werk, das als Gemeinschaftsarbeit von drei Komponisten entstanden ist. Neben Brahms waren das Albert Dietrich, der den ersten Satz schrieb, und Robert Schumann, der den zweiten und vierten Satz komponiert hat. Die Buchstaben FAE stehen dabei für Joseph Joachims damaliges Lebensmotto, frei, aber einsam. Als Notenwerte bilden sie zugleich das verbindende und verbindliche musikalische Ausgangsmaterial der drei Komponisten. Denn ohne Regeln ist es schwierig mit der geteilten Arbeit. Geben und nehmen, die Lust am Teilen, ist das Motto der SWR2-Matinee heute und hier soll es jetzt um kollaboratives Arbeiten gehen. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2001 weltweit als größtes Nachschlagewerk etabliert. Allein in der deutschen Ausgabe gibt es derzeit rund 2,3 Millionen Artikel, verfasst von freiwilligen und ehrenamtlich arbeitenden Autorinnen und Autoren. Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in ihrer Freizeit Wissen zu recherchieren und zu teilen. Wie geht das und warum machen die das und wie wird da überhaupt Qualität gesichert? Darüber spreche ich jetzt mit Andreas Paul. Er schreibt seit über 10 Jahren für Wikipedia und hat dort zahlreiche Artikel veröffentlicht. Guten Morgen, Herr Paul.
Schönen guten Morgen aus Berlin.
Sie machen das ja komplett ehrenamtlich. Wie viel Zeit investieren Sie denn in Wikipedia und Ihre Artikel da?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal gibt es starke Peaks. Jetzt im November zum Beispiel gehe ich einen ganzen Tag in eine Schule, um die Schüler darin zu unterrichten, wie Wikipedia richtig zu benutzen ist. Da geht allein in der Vorbereitung mehrere Tage nur für diese Stunden drauf. Manchmal ist es auch so, dass ich eine ganze Woche lang irgendwie einfach nur mal reingucke und irgendwo Kleinigkeiten ändere. Es ist sehr verschieden.
Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, für Wikipedia zu schreiben und warum machen Sie das?
Meine Brötchen verdiene ich als Fotograf und bei der Ausbildung der Fotografenlehrlinge bin ich häufig darauf gestoßen, dass wichtige moderne Nachschlagewerke fehlen, die letzten Endes von mir immer irgendwo in Form eines Workshops, eines Seminars für das erste Lehrjahr praktisch zusammengestellt wurde und die Lehrlinge dann entsprechend unterrichtet wurden. Das ist aber nachher so umfangreich gewesen, dass ich mir gesagt habe, das muss jetzt irgendwo in schriftlicher Form passieren und da war die Frage, wo? Und da hat sich einfach angeboten, Wikipedia auszuprobieren.
Haben Sie denn da ein Spezialgebiet? Also ist Fotografie zum Beispiel Ihr Spezialgebiet dann?
Mein Spezialgebiet momentan ist es, Formulierungen zu verbessern. Einen sehr trockenen Rechtsartikel oder einen sehr abstrakten naturwissenschaftlichen Artikel so zu übersetzen, dass der Normalsterbliche das auch versteht. Wenn Sie an die Intros im Artikel denken, so die ersten 2, 3, 4, 5 Sätze, das ist das, worauf ich mich momentan konzentriere. Die Fotografie ist nur eins von vielen Teilen. Die Wikipedianer selber haben sich gar nicht so auf ein konkretes Thema spezialisiert. Viele ziehen umher und verbessern meinetwegen Links oder sie verbessern Rechtschreibung oder machen andere Dinge. Also es funktioniert nicht ausschließlich danach, dass man irgendwo ein bestimmtes Themenportfolio hat.
Erklären Sie doch mal konkret, wie funktioniert das denn? Kann da wirklich jeder mitmachen und sofort Artikel veröffentlichen? Oder wie läuft das?
Also wenn Sie jetzt Wikipedia vor sich am Computer geöffnet haben, da gibt es rechts oben einen Knopf, der heißt Bearbeiten. Wenn Sie darauf drücken und etwas schreiben und unten auf Speichern drücken, ist es schon passiert. Also der rein technische Vorgang ist extrem simpel. Ich weiß nicht, was man daran noch vereinfachen könnte.
Ja, es ist jetzt. Ja, aber wie sichert man, dass da keiner Quatsch reinschreibt?
Richtig, genau. Es ist jetzt eher die Frage, wie sichert man das eben? Und das passiert auf eine sehr vielfältige Art. Erstens, indem alles sehr, sehr transparent ist. Wenn ich weiß, an welcher Stelle ich gucke, kann ich nachsehen, was wurde vor, weiß ich nicht, 8 Jahren, 2 Monaten, 6 Tagen und 5 Stunden irgendwo in einem Artikel verändert und von wem auch.
Von wem? Da sehen Sie dann aber irgendwie eine IP-Adresse oder sowas.
Nicht unbedingt. Derjenige, der nicht unter IP-Adressen schreibt, wird damit belohnt, dass er zusätzliche Rechte bekommt. Also ich sage ein einfaches Beispiel, wenn Sie mehrere hundert sogenannte Edits, also Bearbeitungen gemacht haben, innerhalb eines bestimmten Zeitraums, dann werden Sie damit belohnt, ein Sichter zu werden. Sichter heißt, wir haben eben das Beispiel gehabt, dass Sie jetzt oben auf Ihrem Bildschirm drücken, auf Bearbeiten und dort etwas schreiben, das würde noch nicht veröffentlicht sein. Dazu muss ein Sichter kommen, der muss raufgucken und der muss eben einen weiteren Knopf drücken und dann ist es eben freigeschaltet für die Öffentlichkeit.
Das meinte ich eben, die Kontrollinstanz. Richtig. Das haben dann quasi eine Etage da drüber, genau. Von Leuten, die das schon so oft gemacht haben, dass man ihnen vertraut und die man auch namentlich identifizieren kann.
Ja, und die Community bemüht sich auch sehr darum, diesen persönlichen Kontakt weiter zu intensivieren. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, offline sich zu treffen. Hier in Berlin haben wir zum Beispiel den Wikibär, aber in anderen großen Städten gibt es auch Büros, die eben von der Community betrieben werden, wo man sich jede Woche trifft, zum Beispiel zum offenen Editieren.
Ah, das heißt, Sie kennen sich auch und man kennt sich wirklich nicht nur jetzt über den Namen und das, was der geschrieben hat, sondern man sieht sich ab und zu auch. Wie viele Nutzer gibt es denn, also die jetzt so echte Sichter und Autoren sind? Also wie viele gibt es davon?
Die reine Statistik würde jetzt an dieser Stelle sagen, ungefähr 19.000 aktive Benutzer. Aber diese Zahl 19.000 aktive Benutzer ist ein wenig schwer zu fassen, weil es wird natürlich sehr unterschiedlich damit umgegangen. Ich sage ein einfaches Beispiel. Ich habe einen Menschen aus einem Fachgebiet, einen Wissenschaftler der Mineralogie, der dort irgendwann mal einen großen Artikel geschrieben hat und einmal im Monat reinguckt, ob sich da was verändert hat. Also er würde in dieser Statistik nicht auftauchen, obwohl er eben sich sehr dafür interessiert, regelmäßig reinguckt und irgendwo ein Auge drauf hat, dass mit dem Artikel eben kein Unsinn passiert.
Das wäre dann aber doch jemand, der quasi nur einen oder zwei Artikel geschrieben hat und gar nicht jetzt so wie Sie, ich glaube, Sie haben tausende Artikel geschrieben. Ne?
Also ich habe aufgehört, bei 10.000 Edits zu zählen. Also danach habe ich gesagt, also dass ich bin hier kein Statisten-Junkie. Mich interessiert mehr der Inhalt und mehr irgendwo das Ganze zu verbreiten.
Jetzt lassen Sie uns doch mal konkret auf so eine Arbeit als Autor wirklich blicken. Also wie geht man vor, wenn man Artikel verfassen möchte? Wie recherchiert man zum Beispiel? In Wikipedia nachschlagen kann man dann ja nicht, wenn es den Artikel noch gar nicht gegeben hat.
Also es gibt eigentlich zwei Seiten, die man dabei berücksichtigen muss. Die eine kommt natürlich von einem selber, das ist das Fachgebiet, was einen zum Beispiel interessiert, ob das so ein Briefmarkenfotografie oder sonst was ist. Und dort wird man schätzungsweise auch kompetent genug sein, um entsprechend dann die ganze Sache mit Inhalt zu füllen. Die andere Seite ist die, das was Wikipedia selber als Kriterien hat, die maßgeblich sind für einen Artikel. Und ich will das mal am Beispiel dessen machen, was ich als ersten Artikel verfasst hatte. Vielleicht eine Zahl noch dazu. Sie haben vorhin gesagt, in der Anmoderation, es gibt 2,3 Millionen Artikel. Das ist richtig. Es gibt aber Seiten in der Wikipedia ungefähr dreimal so viel. Das heißt, jeder Artikel hat zum Beispiel eine Diskussionsseite. Jeder Benutzer, so wie ich, hat zum Beispiel eine eigene Benutzerseite, über die er auch frei verfügen kann. Und ich habe bei dieser Benutzerseite halt meinen ersten Artikel entwickelt, habe dann andere Wikipedianer eingeladen, bitte ein Urteil abzugeben. Und als der Artikel dann so war, dass alle gesagt haben, ja, das ist jetzt gut, dann haben wir das in den eigentlichen Artikelraum verschoben, den Sie halt kennen mit diesen 2,3 Millionen Artikeln. Es ist so, dass ich mich an dieser Stelle zum Beispiel nach den Relevanzkriterien richten muss. Also Wikipedia versteht sich ja erstens als Sammelstelle für gesichertes Wissen. Ja. Aber es versteht sich zum Beispiel nicht als reine Aufzählung von Personengruppen, Firmen, Ähnliches. Also wenn der Bäcker an der Ecke irgendwo Lust hat, dass seine Bäckerei in der Wikipedia steht, das würde zum Beispiel nicht gehen, weil die Relevanzkriterien einfach dagegen sprechen.
Wer hat denn diese Relevanzkriterien festgelegt, beziehungsweise wie sehen die aus? Da geht es darum, ob man irgendwie für die Gesellschaft eine Bedeutung hat oder wie?
Die Relevanzkriterien sind ein viele, viele A4-Seiten umfassendes Regelwerk, das jeder selber ganz einfach aufrufen kann, indem er rechts oben in das Suchfenster reingeht. Dann tippt er ein WP:Relevanz. Und dann wird man das sehen. Das ist also seit Beginn der Wikipedia eigentlich entstanden. Wenn man früher guckt, waren die Relevanzkriterien, haben noch auf eine A4-Seite raufgepasst. Heute sind es, wie gesagt, ganz, ganz viele. Mhm. Es wird auch ständig drum gerungen, weil sich natürlich auch die Umgebung ändert, das Wissen ändert sich und die Einstellung zum Wissen ändert sich auch.
Jetzt, wie ist es denn mit Selbstdarstellung in Wikipedia? Also Unternehmen oder Institutionen oder mehr oder weniger Prominente, die diese Relevanzkriterien erfüllen, können die Wikipedia nicht auch nutzen zur Selbstdarstellung?
Das ist eine große Gefahr, wo aktive Wikipedianer auf jeden Fall sehr aufmerksam hingucken, wo manchmal auch etwas durchrutscht, aber in dem Augenblick, wo man etwas bemerkt, kann man das dann auch ausbessern. Letzten Endes habe ich ein relativ entspanntes Verhältnis dazu, weil natürlich die Firma, die dort etwas von sich aus reinstellt, schlicht und ergreifend erstmal Informationen liefert. Dieser Artikel muss dann Wikipedia-like gemacht werden, zum Beispiel von Superlativen bereinigt werden. Also wir sind die beste Firma, wir haben die weltweit größten Angebote und solche Dinge.
Na, das kann man ja auch vielleicht ein bisschen subtiler machen.
Ja, natürlich. Und die Methoden sind da auch teilweise recht raffiniert. Die richtigen Sorgen machen mir nicht die Firmen, die richtigen Sorgen machen mir sowas wie Geheimdienste und ähnliche verdeckte staatliche Institutionen, die die Wikipedia-Artikel oft für deutlich subtilere Sachen verwenden.
Wenn Sie jetzt von Geheimdiensten sprechen und von dieser ganzen Thematik, ist man ja schnell auch bei dem Gedanken Fake News. Gibt es falsche Artikel in Wikipedia oder wie schnell fliegen die denn dann auf?
Tja, Fake News. Wikipedia versteht sich nicht als der Lieferant des Wissens selber, sondern nur als sozusagen das Sammelbecken dafür. Es muss mehrere gesicherte Quellen geben. Also zum Beispiel die Bild-Zeitung würde nicht als gesicherte Quelle gelten, nicht als seriöse Quelle. Mhm. Aber wenn es eben eine Doktorarbeit gibt und zum Beispiel im Spiegel oder in der Zeit irgendwo ein Artikel drüber gestanden hat, dann wären das schon zwei sehr hochwertige Quellen, die man benutzen könnte, um den Artikel auch zu belegen.
Yeah.
Was die Fake News betrifft, selber, so kann das natürlich passieren. Dadurch, dass jeder mitschreiben kann, kann das auch passieren. Aber dadurch, dass auch jeder überprüfen kann, kann natürlich auch die Fake News schlicht und ergreifend aufgelegt werden.
Ja, ja, aber mittlerweile ist Wikipedia dann doch so omnipräsent, dass es oft als erste und manchmal leider auch als einzige Quelle genommen wird. Und das hat dann schon auch eine große Verantwortung, die da drin steckt, ne?
Das würde ich aber eher sagen, liegt an der mangelnden Reflexion und an der manchmal nicht so starken Medienkompetenz der Nutzer. Und damit schließe ich automatisch alle Benutzergruppen mit ein.
Ja, Sie haben einmal, es gab 2009, glaube ich, diesen prominenten Fall Gutenberg gehabt, in dem Sie den 10 echten Vornamen von dem damaligen CSU-Generalsekretär einen 11. hinzugefügt haben, den Wilhelm. Und der wurde dann via Bild-Zeitung in Windeseile kopiert und war dann auf einmal überall zu lesen. Ist das so ein Beispiel, das irgendwie auch so ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen soll?
Nicht nur das, sondern es ist schlicht und ergreifend auch ein sehr gutes Zeichen dafür, wie unreflektiert manchmal Dinge einfach benutzt werden und weitergegeben werden.
Eine letzte Frage. Ich meine, jetzt haben Sie so viele Artikel veröffentlicht. Wünschen Sie sich nicht manchmal, dass wenigstens Ihr Name dann auch darunter stünde, so als ja, kleine Belohnung für das, was Sie tun?
Für mich sind das wie Kinder. Bei den Kindern steht auch nicht mein Name auf der Stirn. Aber ich freue mich darüber, wenn es den Kindern gut geht und wenn sie am Leben Freude haben. Das ist eben, wie der alte Goethe schon mal gesagt hat, ein Baum pflanzen, ein Buch schreiben und ein Sohn zeugen.
Okay, gut. Dann haben Sie eine ganze Menge Bäume gepflanzt und auch Kinder gezeugt. Wissen lebt vom Teilen, meint Andreas Paul, und recherchiert und teilt ehrenamtlich, was das Zeug hält, in Wikipedia. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Einen schönen guten Tag.